das war für mich so, ich mir dachte, okay, er hat den jetzt gekauft, wir haben dieses Ungetüm hier stehen, aber ich glaube, er hat da voll was jetzt draus gelernt. Also ich hatte so wirklich das Gefühl, er trauert diesem Geld nach und ich dachte, okay, das ist, glaube ich, Learning by Doing und das ist gut.
Herzlich willkommen in einer neuen Wissensfolge unseres Finanzheldinnen-Podcasts Schwungmasse. Ich bin Alicia und moderiere heute das Interview mit Chefredakteurin und Buchautorin Isabel Sorg zum Thema Gelderziehung und finanzielle Bildung für Kinder. Wir werden über Geldsituationen im Alltag und Taschengeld sprechen, erfahren, ob und wie wir Kindern ein gesundes Money-Mindset vermitteln können und was die wichtigsten Do's und Don'ts für den Umgang mit Geld sind. Liebe Isabel, ich habe eine Menge Fragen im Gepäck und freue mich, dass du heute mein Gast bist. Herzlich willkommen.
Hallo Alicia, vielen lieben Dank und ich bin gespannt und ready zum Antworten.
Ja, wir starten gerne direkt. Einmal so mit der Grundsatzfrage quasi. Warum ist es denn überhaupt wichtig, dass wir uns mit dem Thema beschäftigen und dass vor allem aber auch Kinder mit dem Thema Geld und finanzielle Bildung auseinandergesetzt werden durch uns?
Ja, das ist ein ganz, ganz elementarer Punkt und ich glaube, der ist so elementar, dass wir ihn doch manchmal vergessen im Alltag. Also Geld oder auch Gelderziehung, gut mit Geld umgehen zu können, bedeutet Wohlstand, Teilhabe, Entscheidungsfreiheit, also ganz viele wichtige Werte, die ich denke, viele Eltern für ihre Kinder wollen, auch für sich selbst wollen. Und diese Grundlage zu schaffen, ist ein lebenslanger Schatz. Denn es ermöglicht dann auch unseren Kindern, gute, fundierte finanzielle Entscheidungen zu treffen, einen Lebensstil zu pflegen, der es ihnen ermöglicht, sich Wünsche zu erfüllen, nicht in Abhängigkeiten zu geraten, aber auch an später zu denken, vorzusorgen. Also ganz, ganz viele wichtige Punkte, die auf einer kleinen Ebene eingeflochten werden sollten, um dann das große Ganze nachher zu ergeben.
Über die kleine Ebene und wie wir das so einflechten lassen können, sprechen wir noch. Aber vielleicht erstmal so zum Zeitpunkt. Wann sollte man sich als Eltern darüber Gedanken machen, jetzt aktiv den Umgang mit Geld auch beizubringen? Wie alt sollte das Kind sein?
Also mein erster Impuls war direkt jetzt, beziehungsweise gestern. Also direkt loslegen, aber keine Panik. Du hast ja auch gefragt, wann ist der Zeitpunkt, um da aktiv loszulegen? Da unterscheiden wir auch nochmal so ein bisschen. Bei ganz jungen Kindern ist es eher auch implizit. Da ist es ganz wichtig, dass die Eltern sich ihrer Vorbildrolle einfach auch gewiss sind oder das auch reflektieren, dass die Kinder schon, bevor wir aktiv ansetzen, ihnen etwas beibringen zu wollen, Sachen schon spüren, wahrnehmen und einschätzen oder einordnen lernen. Zum Beispiel, wenn jetzt die Nachzahlung des Energieversorgers eintrudelt und die Familie dann irgendwie da wirklich in Sorge kommt oder das Kind dann auch merkt, oje, der Papa, der legt die Stirn in Falten und das ist jetzt ein ganz großes negatives Gefühl, das da vorherrscht, das bleibt halt auch haften. Also das lässt sich auch nicht vermeiden natürlich, also da jetzt auch nicht, dass die Eltern denken, oh Gott, ich mache alles falsch, aber einfach sich dessen bewusst sein, mein Umgang, meine Reaktionen auf Geld, Geldthemen gehen auch an meinem Kind nicht spurlos vorbei. Und zu diesem aktiven Part, den du ja auch wissen wolltest, da sagen wir so ungefähr, also Grundschule ist ein gutes Alter, weil die Kinder dann auch so etwas mehr Mengenverständnis mitbringen, um da gezielter zu starten. Das ist ja auch so ein bisschen Taschengeldalter, wenn man das geben will. Also das Alter würden wir so empfehlen.
Okay, das Unbewusste beginnt also schon viel früher. Wann müssen wir uns bewusst werden oder in welchen Situationen, vielleicht hast du ein paar Beispiele, passiert das dann auch so unbewusst? Jetzt hast du schon die Situation mit dem Energieversorger angesprochen. In welchen Situationen schnappt das Kind vielleicht noch mehr auf, als wir denken?
Das kann eigentlich die ganze Zeit passieren. Also mir fallen direkt noch Beispiele ein, wenn die Steuererklärung ansteht und man dann vielleicht da auch ächzt und sich beschwert und sich da so durchwindet. Das kann man natürlich auch ganz anders framen, dass man sagt, hey, ich krieg da was zurück vom Staat, ich krieg da Geld. Wenn ich das jetzt mache, diesen kurzen, vielleicht unangenehmen Prozess durchlaufe, winkt am Ende wiederum was. Das kann man dem Kind ja auch positiv vermitteln oder auch sagen, hey, was machen wir denn, wenn wir die Rückzahlung da kriegen? Was machen wir von dem Geld? Fließt das in den nächsten Urlaub? Schaffen wir uns davon irgendwas an für die Familie? Das wäre zum Beispiel ein Beispiel. Oder ich denke auch ganz an kleinere Situationen. Also wenn ein Elternteil mit seinem Kind in der Stadt unterwegs ist und da sitzt vielleicht ein Obdachloser, der vielleicht auch Geld sammelt. Also wie reagiere ich darauf? Was sage ich dazu? Wenn mein Kind Fragen stellt, wie gehe ich darauf ein? Vermeide ich das Thema, will damit gar nichts zu tun haben? Oder bin ich da auch mal offen, was mein Kind denkt? Oder wenn das Kind auch fragt, Mama, Papa, warum ist denn das Geld so ungleich verteilt? Da sollte man sich auch nicht davor scheuen, nicht direkt diese super Paradeantwort parat zu haben, sondern einfach auch mit dem Kind zusammen mal gucken, mal recherchieren, wer ist denn der reichste Mensch der Welt und warum? Ist das gerechtfertigt? Was könnte man denn machen? Steuern? Ist das fair? Was gibt's für verschiedene Systeme? Also da auch gucken, wo steht das Kind und wo kann es auch einfach folgen, ohne dass man es überfordert.
Okay, hängt wahrscheinlich dann auch viel mit unserem eigenen Money-Mindset zusammen, also wie wir über Geld denken, was wir auch von unseren Eltern schon mitgegeben bekommen haben, was wir für Glaubenssätze haben. Ist das also dann der erste Schritt, bei mir anzusetzen, mein Money-Mindset einmal auseinanderzunehmen, um dann im nächsten Schritt auch ein Money-Mindset für den gesunden Umgang mit Geld an mein Kind zu vermitteln?
Ganz richtig. Also es beginnt immer mit einem selbst. Was ich nicht reflektiere oder mir auch bewusst mal hochhole, was ich glaube, was ich denke, welche Überzeugungen mich leiten, die gebe ich auch unreflektiert weiter. Das lässt sich überhaupt nicht vermeiden. Und genau das ist auch was, von dem wir sagen, das ist eins der größten Geschenke, die man seinem Kind auch machen kann. Wir reden jetzt von Finanzen. Ich meine das noch globaler im Grunde, dass man wirklich guckt, was habe ich für Themen und für Päckchen vielleicht, die ich mit mir trage und kann ich die auspacken, um da nicht einfach meinem Kind das weiterzuschieben und jetzt musst du es tragen. Und bei dem Thema Geld ist das natürlich super, super wichtig, denn wir alle haben eine Ursprungsfamilie, da wird es auch einen bestimmten Umgang mit Geld gegeben haben, bestimmte Redewendungen oder auch Sprichwörter. Vielleicht kann man da auch mal so ein bisschen Forschungsarbeit betreiben und sich fragen, was ist denn so ein typischer Satz, der bei mir in der Familie, in der Ursprungsfamilie, gefallen wäre zu Geld. Haben wir darüber gern geredet? War das immer Streitthema? Wurde das vermieden? Dass man da schon mal so ein bisschen auf Spurensuche geht und tatsächlich guckt, welche Glaubenssätze da verborgen liegen, von denen ich gar nicht weiß, dass das Glaubenssätze sind, die nicht richtig sein könnten, die ich für bare Münze, um in dem Sprachgebrauch zu bleiben, einfach annehme und dann auch weitergebe oder danach handle.
Okay, weitergeben, danach handeln. Da sind wir quasi schon in der Überleitung zu dem kleinen Part mit Fragen auch aus der Community. Welche Methoden gibt es denn, um den Umgang mit Geld wirklich jetzt auch aktiv beizubringen? Also ich denke jetzt auch an die Alltagssituationen im Supermarkt. Wenn ich beispielsweise mit Karte zahle, ist es besser, mit Bar zu zahlen? Oder wie kann ich da im Alltag schon die kleinen Situationen schaffen, um den Umgang mit Geld zu vermitteln?
Ja, wie du es bereits sagst, der Alltag bietet uns eine Vielzahl. Eigentlich müssen wir nur mit offenen Augen da durchgehen und uns vielleicht einmal kurz im Vorfeld überlegen, wie wir Dinge angehen wollen. Denn zum Beispiel, wenn ich jetzt als Person sehr gerne mit Karte zahle, dann wird es schon so sein, dass mein Kind mit Bargeld, zumindest solange es jünger ist, nicht so viel in Berührung kommt, weil ich das einfach mehr oder weniger steuere. Also wenn mir dann trotzdem wichtig ist, dass das Kind den Umgang mit Bargeld kennt und vielleicht auch die Vorteile von Bargeld schätzen lernt, ist es meine Aufgabe, das auch ein bisschen in den Alltag einzuflechten. Also man könnte zum Beispiel, wenn man dann trotzdem oft mit Karte zahlt, umswitchen und auch mal bar zahlen. Man könnte aber zum Beispiel auch, dass man die Pfandbons, dass man die einlöst, dass sich das Kind das dann bar auszahlen lässt, dass man auch überlegt, kaufen wir dafür mal fürs örtliche Tierheim Katzenfutter. Also muss man auch so ein bisschen gucken, was das Kind auch gut findet, wo es dann auch so mitgeht. Was ich auch ganz gerne mache, ist, wenn wir eine Einkaufsliste haben, also wir gucken, was brauchen wir schreiben das auf und dann schätzen wir auch, was wird der Einkauf ungefähr kosten. Dann machen wir das auch manchmal im Geschäft, dass ich dann sage, okay, jetzt guck mal in den Wagen, was schätzt du, wo stehen wir, für wie viel haben wir denn jetzt hier drin? Dann ist das immer super spannend mit unseren Schätzungen, wie, ob wir halt richtig liegen oder daneben liegen und wie viel entfernt. Und das gibt auch so ein bisschen das Gefühl halt dafür, wie viel kriegt man dafür. Da hat man zwar immer noch nicht das Bargeld gesehen, aber auch so den Wert. Also so dieses, was kriege ich für wie viel? Ist das mehr, als ich dachte? Ist das weniger? Haben wir jetzt vielleicht auch Angebote gekauft oder wäre es nochmal teurer? Da kann man ganz viel, also das ist wirklich das fächert sich immer mehr auf, wenn man da mal so ein bisschen reingeht.
Vielleicht da an der Stelle die kurze Zwischenfrage, wie alt ist dein Kind?
Mein Sohn ist 7.
Okay, weil wir haben auch die Frage von einer Followerin bekommen. Die Tochter ist 4, glaube ich. Jetzt müsste ich nochmal kurz spicken. Und sie hat gesagt, die Tafel Schokolade ist viel wertvoller als ein Kleidungsstück. Wie kann man da so ein bisschen die Relation reinbringen?
Ja, das ist total witzig. Also wirklich, was dann Kinder als Schätze sozusagen sehen, wo wir Erwachsene denken, ach Gott, das ist ja total absurd. Aber da habe ich das so ein bisschen mir angewöhnt. Das haben wir auch eine Weile wirklich, ich will jetzt nicht sagen exzessiv, aber schon viel gemacht, dass wir uns die Dinge, also auch wenn wir einen Einkaufszettel oder so zusammenstellen, dass ich zwei Spalten mache und dann frage, was ist ein Wunsch und was ist ein Bedürfnis? Also das Wasser, das müssen wir kaufen. Das ist wirklich essentiell wichtig. Die Chipstüte, das ist ein Wunsch. Die müssen wir nicht kaufen. Wir werden gut überleben ohne diese Tüte. Aber wir wünschen uns die halt. Wir wollen bei der EM, beim Spiel da so ein bisschen knuspern. Und das schafft auch nochmal so ein Bewusstsein. Das verhindert jetzt nicht, dass mein Sohn im Zweifel auch jede Süßigkeit da höher wiegen würde als ja Kleidungsstücke schenken. Das ist Affront Deluxe bei uns. Aber es schafft so ein bisschen dieses, das eine ist ein nice to have, aber es gibt auch Must-Haves. Und die müssen halt wirklich erstmal auch abgedeckt sein und für die muss gesorgt sein, bevor wir an die nice to haves denken können.
Okay, dann vielleicht auch direkt die Anschlussfrage, wie erkläre ich meinem Kind, dass Geld nicht unbegrenzt vorhanden ist? Und auch hier wieder die Frage von einer Mutter, die Tochter ist 4, sie denkt, ihre Mama wäre reich. Wie gehe ich darauf ein?
Die Mama ist auch bestimmt reich an Erfahrung und an Liebe und allem, aber ich verstehe natürlich, dass man auch ein bisschen Angst hat, da auch nochmal ein bisschen an die Glaubenssätze denken. Das so, wo kommen wir denn da hin? Und oh mein Gott, mein Kind, das wird total verschwenderisch. Und wo setze ich da an und wann muss ich da einen Riegel vorschieben? Muss ich den vorschieben? Die Tochter der Followerin ist jetzt 4. Das ist natürlich sehr jung auch. Aber da würde ich vielleicht auch so arbeiten, dass ich, es kommt auch immer aufs Kind an, ne? Also nicht jede 4-Jährige ist wie eine andere 4-Jährige. Da ist man ja auch als Elternteil immer Expertin, Experte für sein Kind. Ich würde vielleicht wirklich mit Münzen, Geldmünzen, dass wir die mal zusammen erkunden. Das ist 1 Euro, das sind 2 Euro, das sind 50 Cent. Das ist natürlich noch wirklich komplett rudimentär. Aber, und dann auch Münzen austeilen und dann mit dem Kind zum Beispiel auch Kaufladen spielen. Man kann natürlich auch Spielgeld nehmen. Da muss dann halt auch die Mutter oder der Elternteil entscheiden, was man da bevorzugt. Aber dass man wirklich auch sagt so, du hast jetzt 5 Münzen. Und dann auch sagen, oder dann spielen, das würde jetzt 2 Münzen kosten von der Sorte, davon musst du 3 hergeben und dann auch überlegen, was ist dir das jetzt wert oder wie viel willst du jetzt? Und wenn du das jetzt kaufst, dann ist das halt weg. Also, dass man da so ein bisschen dieses Geben und dann, es wird weniger und dann ist es aber auch erstmal weg. Das ist natürlich dann noch sehr, ja, rudimentär, wenn man das so im Kaufladen zu Hause macht, aber es ist eine Möglichkeit, einfach auch so Geld durch die Hände zu geben und zu beobachten, wie das dann auch. Dann wird es bei der anderen Seite mehr und bei mir wird es weniger. Aber jetzt kann ich mir das andere nicht mehr kaufen. Vielleicht hätte ich das aber doch gewollt und genau. Und dann kann man auch mit Geld verdienen und dass man dann erst nochmal verdienen muss, kann man dann natürlich auch direkt anschließen.
Da kommen wir dann gleich nochmal drauf. Aber wie sieht das mit der Verfügbarkeit jetzt in der digitalen Bezahllandschaft aus? Also wir bekommen ja auch mit, es wird alles digitaler. Bargeld wird auch teilweise weniger benutzt. Eine Kollegin hat mir auch erzählt, dass ihr Sohn schon in der 5. Klasse auch gar nicht mehr mit Bargeld das Schulmensaessen bezahlen konnte, sondern da wurde vorausgesetzt, dass mit einer eigenen Kinderkarte bezahlt wird. Wie gehe ich damit um? Was kann ich da bestenfalls für uns in der Familie entscheiden?
Super spannend, auch wo diese Entwicklung so hingeht. Ja, dass die Schulen das dann so einführen, das sehe ich auch so ein bisschen kritisch, muss ich sagen, weil es ja dann doch auch wieder nicht alle einschließt. Also ich glaube nicht, dass jedes Kind ab 7, wo es ja dann möglich wird, eine Karte für sein eigenes Konto hat. Es wird Eltern geben, die das nicht wollen. Es wird Eltern geben, die das mit sich vielleicht auch nicht beschäftigen. Von daher, das finde ich so ein bisschen problematisch. Da würde ich auch dazu raten, dass man da vielleicht auch mal das Gespräch sucht und sich das erklären lässt, wieso das so ist, was da die Bewandtnis ist oder auch die Hintergründe. Mir wäre es für mein Kind, meine Familie wichtig, dass wir uns darüber austauschen, also dass auch klar ist, es gibt diese absoluten Vorteile. Also dass man muss nicht genau wissen, wie viel Geld man dabei hat oder braucht. Man kann dann spontan damit quasi zahlen. Es ist an vielen Stellen online, kann man nur mit Karte oder digital zahlen, dass die Kinder das verstehen, aber auch die Begrenzungen wissen. Also dass, wenn die Technik ausfällt, wird es nicht möglich sein. Es gibt immer noch Geschäfte, vielleicht in ganz abgelegenen Touristenorten oder sowas, wo es überhaupt keine digitale Möglichkeit gibt zu zahlen, dass man das mit seinem Kind einfach auch mal neutral und sachlich bespricht, einfach mal sammelt. Was sind denn Vorteile von Bargeld? Was sind Nachteile von Bargeld? Und dass man da so ein bisschen guckt, wo man selbst steht. Also was auch für die Familie gut funktioniert und vielleicht auch dann so ein bisschen zum Gegengewicht, was man selbst kultiviert. Also wenn ich so der absolute Kartenzahler bin, würde ich da vielleicht auch eher so ein bisschen Gegengewicht Bargeld reingeben. Und ansonsten auch, also sich dem Ganzen zu versperren, wird, glaube ich, auch nichts bringen, weil also der Trend geht ja ganz klar, der digitale Euro ist ja auch ein Thema. Also der Trend geht ganz klar in diese Richtung und ich finde, wir müssen unsere Kinder da drauf vorbereiten, dass sie fit sind, dass sie einfach wissen und selbstbestimmt gute Entscheidungen dann zu treffen, je mehr Selbstbestimmtheit sie da auch erlangen.
Ja, dann kam auch noch die Frage zur Sprache. Also ich habe jetzt auch hier ein Beispiel mitgegeben bekommen, wie ich denn mit der Sprache auch steuern kann, was über Geld gedacht wird vom Kind. Also beispielsweise, wir müssen hierfür sparen, statt zu sagen, das kaufen wir jetzt nicht, weil wir dafür kein Geld haben. Das Ergebnis ist wahrscheinlich dasselbe, es wird nicht gekauft, nur die Begründung ist eine andere. Was sagst du dazu, wie viel wir über die Sprache dann auch wirklich noch mitgeben können und welche Beispiele hast du vielleicht auch dazu?
Sprache ist super mächtig. Also wir wissen das ja nicht erst auch seit der Gender-Debatte. Sprache kann super viel transportieren und auch bewirken, unserer Meinung nach. Und wir haben auch in unserem Buch ein Beispiel, das ich super, beispielhaft finde. Denn Kinder haben immer Wünsche. Das ist so ein bisschen part of the game auch und ja auch schön, weil die noch sehr begeisterungsfähig sind und wirklich denken, das ist jetzt das Allertollste, wenn ich das hab. Ich bin für immer happy. Von daher mangelt es ja nie an Wünschen. Und natürlich sollen Eltern da auch nicht jeden Wunsch erfüllen, überhaupt nicht. Aber das ist das, wo die Sprache auch ins Spiel kommt. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich laufe mit meinem Kind durch die Elektronikabteilung und das Kind berichtet mir total überzeugend und auch wirklich, also ich kann fast nicht Nein sagen, warum es jetzt wirklich bald dieses neue Handy braucht und in allen Raffinessen. Wenn ich ihm sage, das kannst du oder wir, je nachdem, wer das dann auch zahlen soll, das kannst du dir noch nicht leisten, hat das einen ganz anderen Charakter, als wenn ich sage, das kannst du dir nicht leisten. Das können wir uns nicht leisten. Das ist so absolut. Das ist so richtig wie, okay, Punkt. Da gibt's überhaupt keine Diskussion. Das ist die Realität. Wohingegen, wenn ich sage, das kannst du dir noch nicht leisten oder das können wir uns noch nicht leisten, öffnet man ja so eine kleine Tür zu diesem, okay, wie könnten wir das denn? Wie könnten wir da hinkommen? Was sind denn Ideen? Kannst du vielleicht der Nachbarin den Hund ausführen oder vielleicht, keine Ahnung, das Auto putzen oder irgendwelche Ideen. Also man weckt quasi in dem Kind dann so ein bisschen das unternehmerische Denken. Und man hilft ihm, dass es Ideen entwickelt, wie es da doch hinkommt, ohne dass jetzt die Mama oder der Papa das einfach zahlt, beziehungsweise ja, dass man es irgendwie subventioniert, dass es selbst da eine Idee entwickelt, wie kann ich mir das doch leisten und Mama oder Papa entwickelt da mit den Plan oder hilft da so ein bisschen mit, da so hinzukommen. Deswegen ganz oft auch mit, das kannst du nicht, also das würde ich allen Eltern raten, niemals. Also ne, das kannst du jetzt noch nicht, aber du kannst üben. Das ist, also wir reden im Buch auch von diesem Growth-Mindset, also so ein Wachstumsdenken, im Gegensatz zu so einem gefestigten, so wie ich bin schlecht in Mathe, ich kann das nicht, ich bin zu ungelenk. Alles diese absoluten Aussagen, die einen dann sehr limitieren und so im Sinne einer selbsterfüllenden Prophezeiung dann auch oft wirklich so bleiben. Also wie wenn die Box, die ich mir so vorgebe, in die passe ich dann auch, und aber auch nicht mehr. Und wenn ich dann auch meinem Kind sage, so hey, das klappt noch nicht, aber jetzt machen wir hier die ersten 2, 3 kleinen Schritte in die Richtung, dass du das doch vielleicht noch schaffst, dann ist das schon ein ganz anderer Spirit.
Ja, Also Wachstum vermittelnde unternehmerisches Denken fängt da schon quasi im Spielwarenmarkt an. Und das ist auch direkt eigentlich schon so ein bisschen die Überleitung zum Spar-Mindset oder auch das eigene Sparverhalten entwickeln und fördern. Wie kann das direkt umgesetzt werden? Also jetzt in der Situation, die du gerade angesprochen hast, könnte man ja sagen, hey, das und das muss noch geschehen oder noch so und so viele Monate quasi warten und sparen, das Taschengeld oder was auch immer. Wie geht das aber vielleicht auch mit anderen Methoden?
Ja, man kann ja auch immer die zwei Seiten bedenken, diese Einnahmen und die Ausgaben. Also natürlich kann ich meinem Kind sagen, du pass auf, dein Taschengeld ist so und so hoch, das wird jetzt noch so und so lang dauern, bis du davon dann das Ziel erreichst. Man kann aber natürlich auch gucken, okay, vielleicht kannst du an deinen Einnahmen noch was drehen oder du verzichtest auf was anderes, was dann auch wieder auf dieses Ziel einzahlt. Sparziele sind ganz wichtig, da kann man auch mit Kindern dann zusammen gucken, was ist ein mittelfristiges Sparziel vielleicht, also etwas, was teurer ist oder auch vielleicht ein großes, was dann längerfristig bespart wird und das dann auch vielleicht verbildlichen, dass man eine Sparglas, ja, Glas bietet sich an oder eine Dose nimmt, wo man dann auch das Bild vielleicht drauf pappt, was das Sparziel symbolisiert, dass das Kind einfach so ein bisschen auch Motivation hat und gepusht wird, dadurch darauf hinzusparen. Man kann aber natürlich auch, also ich habe jetzt auch wieder an die jüngeren Kinder der Zielgruppe gedacht, weil da ja doch einige jüngeren Kinder dabei waren. Man könnte zum Beispiel dem Kind, also es gibt dieses Marshmallow-Experiment, das von Wissenschaftlern der Stanford University in den 1970er Jahren oder noch früher durchgeführt wurde, wo man Kindern eine Süßigkeit, ein Marshmallow vorgesetzt hat und auch jungen Kindern und hat gesagt, du kannst das jetzt gleich essen. Oder ich gehe jetzt kurz vor die Tür, ich bin kurz weg und wenn du wartest, bis ich zurückkomme, dann kriegst du noch eins, dann hast du zwei. Und klar, manche Kinder haben das geschafft, die anderen nicht so gut. Das Experiment ist auch ein bisschen umstritten mittlerweile, weil man gesagt hat, es kommt ja auch darauf an, wie das Kind aufwächst. Wenn das Kind jetzt Eltern hat, die super unzuverlässig sind, die vielleicht sagen, ja, du kriegst es dann schon, aber das nie einhalten, das Kind wird direkt nach diesem Marshmallow greifen und denken, was ich habe, habe ich. Ich kann mich nicht darauf verlassen, dass die Bezugsperson das wirklich macht. Also von daher mit Vorsicht zu genießen. Aber die Idee ist super gut. Also das könnte man auch probieren, dass man zum Beispiel auch sagt, vom Taschengeld. Das ist dein Taschengeld für die Woche oder den Monat, für den Zeitraum, der aktuell da bespart wird. Und wenn du das, also was am Ende noch übrig ist von diesem Zeitraum, da gebe ich dir noch was drauf oder ich verdoppel dir das. Um einfach dieses kurzfristige Befriedigung versus langfristiger Profit den Kindern so ein bisschen zu vermitteln. Oder man kann das mit Kleinkindern auch wirklich versuchen, dass man denen irgendeinen leckeren Snack, den die gerne essen, und man auch sagt, hey, das ist dein Snack, wenn du davon noch was übrig lässt, wenn du das jetzt nicht ganz isst, kriegst du nachher noch einen Teil davon oder noch was anderes on top. Dass die einfach lernen, ah cool, wenn ich da mich kurz so ein bisschen zusammenreiße, wird das belohnt. Das fällt mir jetzt noch so zu diesem Sparen ein, was man schon von klein auf so ein bisschen forcieren kann.
Dann kommen wir direkt zum nächsten Themenblock, Taschengeld. Auch ein sehr beliebtes Thema, auch viele Fragen aus der Community dazu bekommen. Wann und für wen wird Taschengeld empfohlen und wie ist vielleicht auch deine persönliche Meinung dazu?
Ja, Taschengeld ist echt so ein Dauerbrenner-Thema. Also dazu findet man auch unheimlich viel. Ich denke, das zeigt das auch, dass die Menschen da großes Interesse haben, aber auch scheinbar unsicher sind, weil es eben so viele Fragen und Redebedarf gibt. Wir als Autorinnen haben den Standpunkt, dass wir sagen, Taschengeld ist eine gute Möglichkeit, Kindern Umgang mit Geld beizubringen. Aber es ist eine Möglichkeit, es ist nicht die einzige. Da wollen wir so ein bisschen von diesem Absoluten weg, weil ich weiß auch, dass viele sagen, also wir hatten es auch wir unterrichten teilweise in der Schule und da hat dann auch ein Lehrer behauptet, Taschengeld wäre Pflicht und weil wir gesagt haben, wir wollen eigentlich im Unterricht nicht fragen, hey, wer kriegt wie viel Taschengeld, weil wir das auch schwierig finden, wenn dann ein Kind kein Taschengeld kriegt oder wenig, dass da nicht so stigmatisiert wird. Und er meinte, nein, er würde dann sofort mit den Eltern das Gespräch suchen und das wird nicht gehen, weil das ist Pflicht, Taschengeld. Und wir waren total irritiert und meinten so, es gibt keine Pflicht. Also es gibt in Deutschland keine Pflicht, Taschengeld zu zahlen. Es gibt diesen Taschengeldparagraphen, der regelt aber was ganz anderes, nämlich dass das Kind, das noch nicht voll geschäftsfähig ist, trotzdem mit diesen Taschengeldbeträgen Geschäfte abschließen darf. Sonst könnten die Eltern quasi jede Pommes im Freibad, könnten die sagen, nee, da war ich nicht einverstanden, das darf das Kind nicht kaufen. Das wäre ja nicht machbar. Also auch für die Händler, Händlerinnen und so weiter. Und das ist uns auch ganz wichtig. Also ja, Taschengeld hat tolle Funktionen, tolle Möglichkeiten, aber es ist kein Muss. Man muss das nicht machen. Das Kind kann auch eine gute finanzielle Bildung erlangen, ohne dass es vielleicht Taschengeld kriegt.
Welche Alternativen gibt es dazu?
Ja, also da gibt es noch keinen feststehenden Namen dafür. Das finde ich auch eigentlich ganz spannend, weil das, glaube ich, so eine neue Entwicklung ist, dass das eben noch, das Kind hat noch keinen Namen. Ein Begriff dafür ist die Familienkasse. Das bezeichnet so grob, dass das Einkommen der Familie, also aller erwerbstätigen Personen, wird zusammengenommen. Und dann werden natürlich alle Ausgaben erstmal gedeckt, die sein müssen. Miete, Kreditrate, Lebensmittelversicherung, alles, was sein muss. Und dann wird aber geguckt, dann bleibt noch ein Budget, das dann aber quasi der ganzen Familie zur Verfügung steht. Und man guckt, was wird gebraucht, wer braucht was. Man kann das dann auch so realisieren, dass man zum Beispiel auch eine Schüssel hat, die vielleicht im Flur steht, wo alle vorbeigehen und man dort auch sich dann Geld nehmen darf. Also wenn jetzt dann das Kind ein Eis essen gehen mag, dann darf es sich dort auch für solche Sachen das Geld rausnehmen, ohne dann fragen zu müssen oder ne, wie viel, für wann und was. Also das ist ein sehr offenes Konzept, wo man auch viel miteinander reden muss und auch immer wieder neu reden muss, wenn das Budget sich auch verändert zum Beispiel. Aber es hat eben den Vorteil, dass die Eltern-Kind-Beziehung nicht durch das Thema Geld vielleicht belastet wird, wie das mit Taschengeld der Fall sein kann. Nicht muss, aber kann.
Okay, ja, auch eine spannende Methode. Ich persönlich kenne sie nicht. Ich war ein Taschengeldkind. Gibt es da denn Orientierungswerte für alle, die jetzt zuhören und ein Kind haben, was 5 ist oder was 10 ist? Kann man das irgendwo nachschlagen, wann wie viel Taschengeld empfohlen wird?
Ja, also es gibt in der Tat Empfehlungen, die sind vom Deutschen Jugendinstitut, werden die alle 4 Jahre rausgegeben. Tatsächlich stehen die für 2024 jetzt noch aus. Wir hatten die letzten Zahlen von 2020 konsultiert und wow, also jetzt mit der Inflation, die ja auch zwischenzeitlich da gekickt hat, war das halt, also das ist wirklich frustrierend, würde ich es mal sagen. Also zum Beispiel ein 6-jähriges Kind soll, glaube ich, 1 Euro die Woche bekommen. Und da kann auch jeder mal sich selbst halt fragen, also klar, was kann man von 1 Euro in der Woche machen, kaufen? Die Kugel Eis ist es schon länger nicht mehr. Und verlangen wir da auch nicht von Kindern eine Form von Disziplin, die wir Erwachsenen selbst meist uns nicht abverlangen? Also ja. Da darf man einfach mal so ein bisschen hin und her wälzen, wie man das so sieht. Aber klar, die Empfehlungen gibt's, die sind auch online einsehbar, da kann man sich gern orientieren, genau.
Aber am Ende hängt's auch da dann wieder von der eigenen Situation ab, was natürlich auch für finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt werden sollen und auch können. Und genau. Ja, welches Konsumverhalten man in der Familie hat, was man dem Kind auch schon mitgegeben hat. Da denke ich, ist auch der Austausch bestimmt wertvoll, wenn man sich mit anderen Eltern mal unterhält, was da irgendwie wie gegeben wird. Aber am Ende findet man für sich selbst die passende Lösung. Jetzt haben wir schon über die Einnahmenquellen gesprochen, also jetzt beispielsweise den Hund von der Nachbarin ausführen oder mal das Auto putzen. Wie werden denn solche Haushaltsaktivitäten, sind es ja irgendwo schon gesehen, kann das nicht auch kritisch beleuchtet werden, wenn man dafür dann monetär entlohnt wird?
Ja, das ist ein wichtiger Punkt, den sehen wir auch so. Also wir würden nicht dazu raten, die Kinder zumindest im eigenen Haushalt für regelmäßig wiederkehrende Haushaltstätigkeiten zu entlohnen. Also das Tisch abräumen, das Spülmaschine ausräumen, das, was alle Familienmitglieder oder die Erwachsenen auch ständig machen müssen, sollte selbstverständlich sein. Denn sonst besteht die Gefahr, dass ihr cleveres Kind dann irgendwann gar nichts mehr macht, ohne zu sagen, ja, Moment, was kriege ich dafür? Was kostet einmal Bett machen, Mama? Das sollte man eigentlich vermeiden. Deshalb würden wir halt dazu raten, also entweder beim Nachbar, das ist nochmal, dann ist da eine Distanz, das ist okay, oder auch Tätigkeiten, die größer sind, die nicht immer anfallen, als zum Beispiel wirklich dann mal das Unkraut jäten oder irgendwie Schnee wegschieben. Also so Sachen, die so unliebsam sind und auch nicht zum Kernalltag gehören, würde ich jetzt mal sagen. Genau. Und das wiederum setzt aber auch voraus, oder da komme ich gerade drauf, dass man, dass wir sagen, wenn man Taschengeld gibt, sollte das Taschengeld wirklich bedingungslos sein. Also da sollte dann wirklich überhaupt keine irgendwelche Bedingungen oder sonstigen Fallstricke dran verknüpft sein, denn sonst lernt das Kind ja auch was dabei, nämlich dass es für Geld sich anstrengen muss, es muss da vielleicht drum betteln, es muss sich gut benehmen, damit da der regelmäßige Geldfluss kommt. Und genau das wollen wir unserem Kind nicht beibringen, sondern es darf sich dran gewöhnen, das Geld kommt pünktlich, das kommt ungefragt. So soll das ja auch mal sein, wenn es einer Tätigkeit nachgeht. Daran soll sich's gewöhnen. Das soll eigentlich der Standard sein.
Also Taschengeld bedingungslos, zusätzliche Einnahmen gegen gewisse Aktivitäten oder beispielsweise, ich erinnere mich an das Zeugnisgeld von Oma und Opa. Das ist leider auch nicht so regelmäßig angefallen, aber wenn, dann hat man sich natürlich schon auch immer gefreut. Wie sieht es dann mit dem Ausgabeverhältnis aus? Also wie viel Mitspracherecht habe ich als Elternteil oder auch als Großeltern oder andere Bezugspersonen? Darf ich einschreiten, wenn mein Kind das gesamte Taschengeld in Eis und Bonbons investiert, oder muss ich hier vielleicht auch ein bisschen Freiraum nehmen?
Ja, spannend. Das sind so spannende Fragen. Und vielleicht darf ich noch kurz zu dem Zeugnisgeld, weil da habe ich so ein bisschen auch gezuckt, weil das kommt natürlich auch drauf an, wie die Noten so sind. Das kann dann natürlich mal besser ausfallen, mal schlechter. Ich kenne es aus eigener Erfahrung, wenn dann Geschwister sehr unterschiedliche Leistungen nach Hause bringen, ist das schon auch super frustrierend und auch wirklich für den Selbstwert dann schwierig. Deswegen würde ich da auch raten, vielleicht das zu überdenken. Also, dass man da lieber auch nicht diese Beziehung halt schafft, so ein unschönes Verhältnis dazu. So Geld und Selbstwert sollte man nicht unbedingt so koppeln. Und ja, vielleicht dann lieber einen Zettel, wir lieben dich und nicht deine Noten oder dein Zeugnis, mitgeben und an anderer Stelle vielleicht da nochmal Anreize schaffen. Genau.
Nehme ich für mich und meine Zukunft mal mit.
Das ist
noch habe ich keine Kinder.
Die Kinder werden es danken.
Okay, genau. Aber Freiraum beim Geld ausgeben.
Genau. Also wir vertreten auch die Position, das Geld wird bedingungslos gegeben und die Eltern müssen das auch aushalten. Ich weiß, das ist überhaupt nicht leicht, aber die Kinder dürfen und sollen da wirklich selbst entscheiden. Denn die üben ja mit diesen kleinen Summen im Kleinen wirklich diese Entscheidungen zu treffen und die Konsequenzen und die Auswirkungen, was sie dann hoffentlich später wirklich vor großen Falschentscheidungen oder ungünstigen Entscheidungen bewahrt. Also kurzes Beispiel, mein Sohn zum Beispiel, der spart super gern, bin ich total froh, aber das ist auch wirklich einfach Sache des Kindes. Also ich bilde mir da jetzt nichts drauf ein. Es gibt einfach Kinder, die lieben das zu zählen und die anderen sind so impulsiv und die hauen das raus, sobald es da ist. Und er mag das zu sparen. Und jetzt hat er aber sich auch, er wollte einen Plastikpanzer. Also es ist eigentlich so das Schrecklichste, was es sein könnte. Also ich war kurz vorm Kippen. Hab das dann aber zugelassen. Der war total überteuert, das war wirklich einfach nur insgesamt schrecklich, hab das gelassen und 2 Tage später, ich glaube, es waren 2 Tage, sagt er zu mir, du Mama, irgendwie, das ist voll langweilig jetzt mit dem zu spielen und der war eigentlich viel zu teuer, ich würde mir den gar nicht mehr kaufen. Und das war für mich so, ich mir dachte, okay, er hat den jetzt gekauft, wir haben dieses Ungetüm hier stehen, aber ich glaube, er hat da voll was jetzt draus gelernt. Also ich hatte so wirklich das Gefühl, er trauert diesem Geld nach und ich dachte, okay, das ist, glaube ich, learning by doing und das ist gut. Also besser jetzt, als dann halt in 10, 15 Jahren mit echt großen Summen und wo es vielleicht um viel mehr geht. Deshalb allen Eltern, ich weiß, es ist hart, es geht gegen ganz viele Grundsätze und Überzeugungen, aber ich glaube, es ist wirklich wichtig.
Okay, vielleicht auch gerade bei den Süßigkeiten kann ich mir vorstellen, das ist dann auch nochmal schwer, wenn man vielleicht zu Hause Regeln hat, wie oft Süßes konsumiert werden darf oder soll. Und das Kind aber dann ganz eigene Vorstellungen für die Verwendung vom Taschengeld hat, oder?
Ja, das stimmt. Wobei, da ist es ja dann auch so, die Summen sind ja wirklich gerade bei jüngeren Kindern noch recht klein und überschaubar. Deswegen, ich glaube, für jetzt in einen Diabetes zu schlittern, wird es dann hoffentlich einfach noch nicht reichen. Und die Kinder werden ja auch älter und dann kann man ja auch wirklich schon viel mehr auch mit der Kognition, dass man da erklärt. Und ja, ich glaube, da kann man sich von der Seite auch nähern und kann das dann so ein bisschen abfangen.
So gesehen ändern sich ja dann auch die Wünsche und wie du auch schon gesagt hast, das Wunschuniversum ist groß und wünschen kann man sich ja alles, was am Ende dann wirklich bezahlt wird und wofür das Taschengeld reicht, ist ja dann nochmal eine andere Kalkulation. Und jetzt haben wir schon über das Sparen gesprochen und jetzt sind wir im Finanzpodcast natürlich auch gerade, was jetzt die Geldanlage angeht, auch immer sehr visiert. Was kann ich denn da auch meinem Kind schon mitgeben? Ab wann kann man da wirklich die Wissensvermittlung zur Kapitalanlage auch aufbauen?
Also auch am besten so früh, wie es geht. Und da auch die Augen aufhalten nach Anlässen. Also mein erster Impuls war so, am besten, man ist da halt selbst auch schon investiert, beschäftigt sich damit, weil dann kann man das Kind da auch immer mal so niedrigschwellig mitnehmen. Ne? Man kann einfach mal sagen, hey, ich gucke heute mal, ob ein guter Tag war und dann gucke ich mal in meinem Depot, wie viele Positionen sind da rot, wie viel sind da grün und dann kann ich auch sagen, hey, hier ist Gewinn, das ist gut, grün, rot ist Verlust, das ist schlecht, aber auch erklären, warum das jetzt keine Katastrophe ist. Das würde ich machen, also bei diesen alltäglichen Sachen einfach so mitziehen. Also ich weiß zum Beispiel auch, ich sehe jetzt noch meinen Papa Kontoauszüge sichten und sortieren und der hat das voll gern gemacht. Also das war so richtig, und dann dachte ich mir so, ey, der hat da voll Spaß, was ist da los? Und war dann auch immer so dabei. Und das vermittelt halt wirklich einfach so eine Normalität und eine Routine und das gehört dazu und das macht auch Spaß. Und das kann dann auch quasi das Kind so übernehmen. Und gut ist es, finde ich, auch immer, wenn man einen Bezug zur Lebensrealität des Kindes herstellen kann. Also zum Beispiel, wenn das Kind auf Disney-Filmen oder sowas steht, dass man vielleicht wirklich sagt, man kauft ein paar Aktien von Disney oder, ich weiß auch nicht, Apple, wenn das Kind da so technikaffin ist und guckt einfach, was diese Aktie macht. Oder auch, wenn eine Dividende ausgeschüttet wird. Das finde ich zum Beispiel auch ganz beeindruckend. Da könnte man dann ja auch gucken, je nachdem, was man auch bespart, dass man was Ausschüttendes bespart. Und dann auch dem Kind sagt so, hey, das Geld hat, also die Aktie oder das, unser Anteil an diesem Unternehmen hat für uns gearbeitet, während wir geschlafen haben, während du in der Schule warst, während ich auf meiner Arbeit war. Und davon gehen wir jetzt Eis essen oder kaufen uns davon jetzt was. Und das dem Kind auch wirklich so greifbar zu machen, so dieses Eis zahlt jetzt Apple für uns oder Disney, weil wir denen unser Geld geliehen haben und das für uns gearbeitet hat.
Ist dann nicht auch, also die These, dass ich selbst informiert und investiert sein muss und nur wenn ich selbst das Wissen habe, kann ich es auch vermitteln?
Schon, ja. Also ich denke, wenn man wirklich so konkret auch in verschiedene Möglichkeiten der Geldanlage, der Geldvermehrung reinstoßen will, muss man schon auch wissen, von was man redet. Das heißt aber nicht im Umkehrschluss, das ist super schwierig und oh mein Gott, das können nur Finanzexpertinnen, Experten, überhaupt nicht. Also da ist es auch, das geht ganz niedrigschwellig. Also ich meine, es ist für jeden eine gute Idee, zu investieren und sich über seine Altersvorsorge Gedanken zu machen. Von daher würde ich da eh jedem, ob mit Kindern oder ohne, raten, da sich zu erkundigen, ne, und sich zu informieren. Da gibt es so viele Wege. Es gibt für jeden wirklich die passende Ressource und Quelle. Euren wunderbaren Podcast, Online-Ressourcen. Es gibt wirklich so viel, dass man damit startet, wie auch immer. Der Leitsatz, es beginnt mit dir. Und genau, dann kannst du dein Kind da auch wirklich situativ und auch am Kind orientiert Stück für Stück dann diese Welt mitnehmen. Und ich glaube auch wirklich spannend mitnehmen.
Ja, vielen lieben Dank, liebe Isabel. Das war jetzt eine Menge an Input und Wissen zum Thema Sparen, Geldumgang, Geldanlage, Money Mindset, alles, was uns im Alltag begegnet, was wir als Eltern berücksichtigen sollten oder vielleicht auch neu hinterfragen können bei uns selbst. Also ich habe schon eine Menge mitgenommen und ich hoffe, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer genauso. Und deswegen jetzt hier nochmal zum Abschluss die Frage an dich, an alle alle, die es bis hierhin geschafft haben, was wünschst du dir von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, was den Umgang mit Geld und die Kinder betrifft?
Ja, also wer bis hierhin jetzt zugehört hat, will ich schon mal sagen, jedes Kind, das in deinem Leben ist, kann sich absolut glücklich schätzen, weil ich glaube, schon allein sich auf diese Fragen einzulassen und sich damit beschäftigen zu wollen, ist wirklich Gold wert. Und ihr macht eurem Kind, auch Patenkind oder Nichte, Neffe, ein Riesengeschenk, wenn ihr ihm diese Welt eröffnet.
Vielen lieben Dank, Isabel. Ganz spannende Infos und Insights und Beispiele. Und ja, ich denke, wir werden uns noch öfter hören. Vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Sehr gerne. Bis bald. Tschüss.
Tschüss.